NDR Info. Themen des Tages.
Heute Abend mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unsere Themen in der kommenden halben Stunde. Kanzler Scholz war heute kurz in Paris bei Emmanuel Macron. Grund: der Jahrestag des Élysée-Vertrags. Wir fragen gleich, wie steht es um die deutsch-französische Freundschaft? Und wir sind verabredet mit unserem Korrespondenten in Israel, nachdem das israelische Militär im Westjordanland eine größere Operation durchführt. Und unser erstes Thema führt uns nach Unterfranken. In Aschaffenburg hat es heute eine tödliche Messerattacke gegeben. Bei dem Angriff wurden ein 2 Jahre alter Junge und ein 41 Jahre alter Mann getötet. Und 2 weitere Menschen wurden laut Polizei schwer verletzt. Den Verdächtigen nahmen die Beamten kurz nach dem Angriff in der Nähe des Tatortes fest. Es soll sich um einen 28-jährigen Afghanen handeln. Alisa Wienand berichtet aus Aschaffenburg.
Absperrbänder versperren die Zugänge zum Park Schöntal mitten in der Aschaffenburger Innenstadt. Polizeiautos und Rettungswagen stehen davor und lassen erahnen, was hier heute Mittag passiert ist. Ein Messerangriff, der für Entsetzen sorgt.
Es ist wirklich bedrückend und beängstigend. Das sind so die Gefühle, die ersten Eindrücke.
Schlimm ist natürlich wieder, dass ein Kind dabei ist. Wenn man selber Kinder hat oder Enkel hat, man denkt, was macht man in Zukunft? Ja, wie geht man damit um?
Dieser Park ist ja schon länger bekannt als Drogen-Hotspot. Da waren ja schon mehr Delikte, Messerstechereien. Also wundern tut's mich nicht, weil viele hier Drogenangebote haben, ne?
Vieles ist völlig unklar. Fest steht jedoch, es gibt Tote.
Wir haben 2 Todesopfer zu beklagen und 2 Schwerverletzte, die aktuell noch behandelt werden. Bei den Todesopfern handelt es sich um einen 41-jährigen alten Mann und auch einen 2-jährigen Jungen.
Sagt Maximilian Basser von der Polizei Unterfranken. Kurz nach der Tat konnten Polizeibeamte einen Tatverdächtigen festnehmen. Laut Polizei bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28-jährigen Afghanen. Nach dpa-Informationen soll er psychisch auffällig gewesen sein. Das Motiv ist noch nicht bekannt.
Zu den Hintergründen der Tat wird weiterhin ermittelt. Uns ist nach wie vor wichtig, dass da bitte von Spekulationen Abstand genommen wird. Die Kriminalpolizei ermittelt damit Hochdruck dran, um das aufzuklären.
Auch zum Ablauf der Tat sagt die Polizei bisher nichts. Die lokale Tageszeitung Mein Echo berichtet davon, dass eine Kindergartengruppe im Park Schöntal unterwegs gewesen sein soll. Der Angreifer soll dieser Gruppe dann gefolgt sein. Als die Erzieherinnen mit den Kindern gehen wollten, soll der Mann die Gruppe mit einem Messer angegriffen haben. Ein Mann soll dazwischen gegangen sein. Bisher hat die Polizei das nicht bestätigt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hingegen spricht in einer Mitteilung von einem Helfer, der seine Zivilcourage mit dem eigenen Leben bezahlt hat. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann ist nach Aschaffenburg gekommen, um sich ein Bild von der Lage zu machen.
Und soweit Informationen von Alisa Wienand. Je nach Ausgang der Bundestagswahl Ende Februar könnte das heute ein Abschiedslunch gewesen sein. Auch in Frankreich sind die Verhältnisse ja alles andere als stabil. Auf jeden Fall hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz den französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu einem Arbeitsessen getroffen. Anlass aber nicht etwa Abschied zu nehmen oder Resümee zu ziehen, sondern der 62. Jahrestag des Élysée-Vertrags. Damals wurde ja die deutsch-französische Freundschaft geschlossen, nachdem beide Länder jahrzehntelang verfeindet waren und im Zweiten Weltkrieg gegeneinander gekämpft hatten. Nun ist der 22. Januar also jedes Jahr Anlass für ein Treffen. Zuletzt ist allerorten betont worden, dass die EU geeinter auftreten muss, um ein Gegengewicht zu Trumps America First zu sein. Doch zuletzt war diese besiegelte Freundschaft nicht mehr ganz so exklusiv. Dazu auch gleich Einschätzungen unserer Frankreich-Korrespondentin und eine französische Historikerin ordnet uns die Veränderungen ein. Zunächst aber berichtet Georg Schwarte über diesen heutigen Kurzbesuch von Olaf Scholz in Paris.
Vive l'amitié franco-allemande.
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Da steht der Kanzler also am 62. Jahrestag des Élysée-Vertrages neben Emmanuel Macron im Élysée-Palast in Paris und weiß und sagt, dass der Grundpfeiler der deutsch-französischen Freundschaft derzeit mehr denn je gefragt ist.
Wir beide sind uns einig. Europa muss stark und widerstandsfähig sein in einer Welt, die, um es ganz vorsichtig auszudrücken, in Bewegung ist.
In Bewegung, vor allem drüben, auf der anderen Seite des Atlantiks, Donald Trump. Er ist nicht hier dabei, aber scheint irgendwie auch als Schreckgespenst im Raum zu stehen.
Präsident Trump wird, so viel ist nun schon klar, eine herausfordernd werden.
Recht unverblümt der Kanzler und auch Emmanuel Macron. Er betont, jetzt kommt es auf Europa an. Ein starkes, geeintes Europa. Eines, in dem dieses deutsch-französische Tandem gemeinsam für Fortschritt sorgt. Und als wollte der Kanzler den Mut der Europäer angesichts eines amerikanischen Präsidenten Trump beschwören, erinnert Scholz an den weltgrößten Binnenmarkt, die EU. Und er gibt ein Motto aus.
Wir sind stark. Wir stehen zusammen. Europa wird sich nicht ducken und verstecken, sondern ein konstruktiver und selbstbewusster Partner sein.
Eine doch klare Ansage Richtung Washington vom Kanzler und dem französischen Präsidenten. Und Scholz schiebt eine klare Wunschliste an die EU-Kommission hinterher. Keine Strafzölle für die europäischen Autobauer, die gerade auf E-Mobilität setzen. Zweitens schützt angesichts der Strafzolldebatte die Stahlindustrie. Stichwort Sicherheit, mehr gemeinsame Rüstungsprojekte, das wollen Macron und das will auch Scholz. Motto, da geht noch was, schiebt der Kanzler hinterher. Die beiden jedenfalls bemühten sich auffallend, als deutsch-französisches Tandem aufzutreten. Man lobte sich, man machte Mut und der Kanzler wandte sich am Ende der kurzen Pressebegegnung dann nochmal direkt an Macron.
Auf dieser Basis werden wir mit den USA und mit dem neuen amerikanischen Präsidenten gut zusammenarbeiten.
Ende der beiden kurzen Statements. Dann ging es zum Vier-Augen-Gespräch und einem Mittagessen im Élysée-Palast. Keine 4 Stunden ist Scholz in Paris. Es ist Wahlkampf in Deutschland oder, wie der Kanzler es sagt, wir leben in einer Welt, die in Bewegung ist.
Soweit Georg Schwarte, unser Korrespondent normalerweise in Berlin. Er hat den Kanzler kurz nach Paris begleitet. Und darüber habe ich auch mit Hélène Miard-Delacroix gesprochen. Sie ist Professorin für Zeitgeschichte und Politik an der Universität Paris-Sorbonne. Vielleicht gehen wir erstmal noch mal einen Schritt zurück. Macron hatte schon vor 8 Jahren Europa als Wahlkampfthema und hat damit gewonnen. Aber dann fehlte ihm ja auch schon die Unterstützung von damals Angela Merkel. Also wann begann für Sie vielleicht auch schon das Auseinanderdriften?
Ah ja, das ist schwer, das genau zu datieren. Also es ist kein Geheimnis, dass das deutsch-französische Verhältnis bessere Zeiten und Phasen erlebt hat. Man sollte aber nicht dramatisieren und vor allem scheint mir die Last des Kontextes besonders wichtig zu sein. Also hier in dem Fall vom Duo Olaf Scholz und Emmanuel Macron sind die Charaktere wirklich sehr konträr und mit einem sehr, also fast übervorsichtigen Bundeskanzler und einem disruptiven französischen Staatspräsidenten. Also insofern würde ich sagen, zunächst einmal, dass die Charaktere eine große Rolle gespielt haben. Wichtig ist in der Verschlechterung oder Nichtverbesserung des Verhältnisses ist selbstverständlich der Kontext, das heißt auch ungünstige Entwicklungen in Bereichen äußere Sicherheit, Energieversorgung etc. Und nicht zu vergessen letztendlich auch die Last der innenpolitischen Entwicklungen, sodass man den Eindruck und die Befürchtung haben kann, dass zurzeit die bilaterale Beziehungen und die enge Absprache mit dem Partner ein bisschen vernachlässigt wird, dass man weniger miteinander spricht.
Jetzt haben Sie gerade ja schon Punkte angesprochen. Man hätte es auch andersrum drehen können und hätte sagen können, gerade weil es so viele Herausforderungen gab in der Außen- und vielleicht auch in den Ländern, selbst in der Innenpolitik, hätte man sich mehr aufeinander verlassen, mehr aufeinander stützen können. Aber das ist eben nicht passiert. Kann man das dann sagen, wirklich nur aus Typenfrage oder ist das eine ganz normale Entwicklung?
Ich würde sagen, das ist ein ziemlich normaler Reflex. Man soll das Ausmaß der Veränderungen im Kontext nicht unterschätzen. Insofern wäre selbstverständlich die Vernunft gewesen zu sagen, gerade in dem Moment, wo es so viele Probleme gibt und wo wir alle unter Druck sind, sollte man das Telefon nehmen, mit dem Partner reden, sich treffen etc. Was wir gesehen haben, ist, dass der Reflex leider Gottes auch zu Corona-Zeiten immer ein nationaler gewesen ist, ein Rückzug auf die eigenen Ressourcen sozusagen und dass man es ein bisschen vernachlässigt hat, sich mit dem Partner abzusprechen. Und ich würde sagen, das ist dann vielleicht das Gefährliche, wenn man sich zurücklehnt und das gute Verhältnis als ohne weiteres als gegeben ansieht. Das muss gepflegt werden, nicht nur wegen der Freundschaft. Wir bleiben Freunde und haben auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, die darf man nicht vergessen. Aber man muss sich immer wieder gegenseitig informieren und nach gemeinsamen Lösungen suchen. Ich muss auch noch dazu sagen, dass auch ein Faktor, der eine große Rolle gespielt hat, glaube ich, in der Scholz-Kanzlerschaft, das ist neben den Charakteren und neben den vielfältigen dramatischen Zwängen und Entwicklungen, äußeren Zwängen, das ist auch eine deutsche Tendenz, kein Zentimeter nachgeben zu wollen in Sachen Schuldenbremse, gemeinsame Investitionen in Europa und auch nachdem der Draghi-Bericht zur Zukunft der Wettbewerbsfähigkeit der EU ganz klare Zeichen gegeben hat. Und das ist vor allem auch die Wahrnehmung, nicht nur in Frankreich, sondern bei vielen anderen Partnern der Deutschen, dass sich da wenig bewegt, weil man in Deutschland so festhält an dieser Linie, die fast ideologisch geworden ist.
Und vielleicht noch abschließend, Frau Mia de la Croix, welche Chancen geben Sie dann jetzt auch einer neuen Geschlossenheit in der EU, die ja dringend ausgerufen wird und auch dringend gebraucht wird als Gegengewicht zu Donald Trump? Können da Deutschland und Frankreich wieder geschlossen mit gutem Beispiel vorangehen?
Ob sie das können, weiß ich nicht. Ob sie das müssen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Und deswegen ist es auch schon eine Frage, was passiert nach dem Ergebnis der Wahlen, der Bundestagswahlen in Deutschland, wenn eine andere Regierungskoalition an die Macht kommt mit einem anderen Kanzler, dann fragt man sich, wo die Elemente der Kontinuität bestehen in der Akzentsetzung der Bundesrepublik auf die transatlantische Dimension. Man kann sich auch denken, dass sie weiter ausgebaut wird und das vielleicht zu Lasten des deutsch-französischen und des westeuropäischen Verhältnisses. Also insofern würde ich da nicht zu blauäugig optimistisch sein. Selbstverständlich müssen sie den Weg zueinander finden, aber wenn es so Änderungen im Stil geben wird, kann man sich wohl denken, wird diese Dreieckbezogenheit, also was für Deutschland eine Rolle spielt, nämlich USA, Europäische Union und nationale Unternehmen und Wirtschafts- und Interessen, die wird wahrscheinlich auch ein Element der Kontinuität sein und einen großen Druck ausüben auf den Versuch, etwas zusammen in Europa zustande zu bringen.
Das war Hélène Miat de la Croix. Sie ist Professorin für Zeitgeschichte und Politik an der Sorbonne-Universität in Paris. Julia Brutter ist unsere Korrespondentin in Paris. Die Frage an Sie war vorhin, wie wichtig ist denn eigentlich für die Franzosen und Französinnen Deutschland? Also welche Rolle spielen Entwicklungen, wie zum Beispiel auch derzeit der Wahlkampf hierzulande?
Also da darf man sich nichts vormachen. Der Wahlkampf spielt hier in den Medien und am Mittagstisch noch keine große Rolle. Es gibt Menschen, die sich Deutschland verbunden fühlen, die natürlich auch schon nach Deutschland gucken. Aber die große Masse beschäftigt sich gerade eher mit den eigenen Problemen. Man hat hier eine hohe Staatsverschuldung, man hat eine politische Krise. Das ist das, was die Menschen gerade umtreibt. Ein bisschen anders sieht es aus auf wirtschaftlicher Ebene. Das muss man sich klar machen. Deutschland und Frankreich sind wirtschaftlich so verwoben, dass das eigentlich auch aus meiner Sicht so der größte Garant ist dafür, dass Deutschland und Frankreich sich immer irgendwie zusammenraufen werden, weil es gibt einfach so ein großes Interesse auf französischer und deutscher Seite, Wirtschaftsseite, weiter gut zusammenzuarbeiten, dass mir auch die Akteure da sagen, ja, wir wissen, am Ende raufen sich die Deutschen immer noch zusammen, schaffen es, eine Koalition zu bilden, egal unter wem die geführt wird. Wir wissen, da gibt es Kontinuität und wir können operativ zusammenarbeiten. Also insofern schaut die Wirtschaft schon darauf, was gerade passiert, aber zuversichtlich, weil man den Deutschen traut.
Und welche Hoffnungen oder vielleicht auch Erwartungen gibt es dann? Sie haben gesagt, und das ist ja auch schon ganz richtig gesagt, vermutlich wird es eine andere Konstellation sein, also auf jeden Fall keine Ampel mehr und mutmaßlich ja auch eine CDU-geführte Regierung. Spielt das auch schon eine Rolle?
Ja, also bei denjenigen, wie gesagt, die sich mit Deutschland auch von Berufswegen verfassen, schaut man da schon ganz genau hin. Politologen sagen mir hier, dass man in Politik und Wirtschaft im Moment davon ausgeht, dass es eine CDU-geführte Regierung wird. Man setzt auch da auf Friedrich Merz, den man als deutlich frankophiler, also Frankreich liebender, zugewandter wahrnimmt als Scholz, bei dem man den Eindruck hatte, dass er mit Frankreich auch mit der, sagen wir mal, bisweilen pathetischen Art von Präsident Macron nicht so viel anfangen konnte. Das Verhältnis als ein wichtiges unter anderen wichtigen gesehen hat, aber nicht als das Wichtigste. Und da hofft man bei Friedrich Merz schon darauf, dass das damit anders wird und dass er übrigens auch in der Lage sein wird, mit doch einem sehr guten Ergebnis für die CDU, die AfD einzufangen. Das ist natürlich ein Thema, das man hier auch ganz genau beobachtet.
Lange Zeit haben wir ja immer nach Frankreich geschaut und auch auf die Entwicklungen um Marine Le Pen. Jetzt beschäftigt uns das tatsächlich auch im eigenen Land. Vielleicht noch zuletzt, Frau Borutta, wir haben gerade in den letzten Tagen ja ganz verstärkt auf Europa geschaut und auch auf eine Stärke, die Europa jetzt braucht, eine Einigkeit eben auch in Abgrenzung zu den USA unter dem neuen Präsidenten Trump, der schon wieder America First proklamiert. Sehen Sie, dass man, Sie haben vorher gesagt, der Pragmatismus kommt vielleicht auch ein bisschen durch. Mhm. Wird das Deutschland und Frankreich auch wieder ja, geschlossener und auch vielleicht wieder so ein bisschen in die Führungsposition bringen?
Also klar, immer dann, wenn es heißt, auch gegen außen stark zu sein, rauft man sich zusammen in diesem bisweilen stotternden Motor. Das war auch heute wieder deutlich, dass man sich da nicht ducken will, wie es ja hieß, dass man zusammenarbeiten will. Aber wenn es dann ums Konkrete geht, sind sich eben Deutschland und Frankreich doch immer wieder nicht so ganz einig. Also wie reagiert man auf Strafzölle? Sollte man da nicht selber auch eine protektionistischere Linie einschlagen? Das ist dann eher hier in Frankreich eine Haltung, in Deutschland warnt man davor. Auch bei der Frage der militärischen Zusammenarbeit hat zwar heute Scholz in Paris gesagt, ja, wir machen ja auch schon viel auf deutsch-französischer Ebene und wir müssen das, die Verteidigung in Europa stärken, aber die Franzosen hätten sehr gerne, dass die Deutschen sehr viel mehr Waffen in Frankreich kaufen, und das hat ja auch Macron noch mal angemerkt heute, man müsse vor allem die industrielle Grundlage für eine europäische Verteidigung schaffen, heißt, wir müssen gemeinsam Waffenfabriken bauen oder am besten kauft ihr die Waffen bei uns in Frankreich. Also da ist man sich im Detail oder sagen wir in den konkreten Schritten doch wieder nicht so einig.
Soweit unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta aus Paris in den Themen des Tages. Seit Sonntag gilt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas und wir hören heute, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen verlaufen weitgehend störungsfrei. Wir schauen jetzt wenige Kilometer weiter ins Westjordanland, denn dort hat gestern ein israelischer Armeeeinsatz begonnen und die Lage in Jenin hat sich nach Angaben örtlicher Behörden wohl verschärft. Es sollen 200 Menschen im Innenhof eines Krankenhauses eingeschlossen sein. Die israelischen Streitkräfte sprechen von einem Antiterror-Einsatz. Dazu jetzt unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler. Was genau ist denn unter Iron Wall zu verstehen? Wir erinnern uns vielleicht alle noch an Iron Dome, also die Eisenkuppel zur Raketenabwehr. Aber was meint eiserne Mauer?
Na, was damit genau gemeint ist, weiß ich gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine größere Militäroperation. Und wenn das israelische Militär dem einen Namen gibt, diesen Operationen, dann heißt es, es kann länger dauern. Das ist ein Einsatz in Jenin, vor allem im Flüchtlingscamp von Jenin. Das ist massiv. Da sind zum Beispiel auch Kampfhubschrauber im Einsatz gewesen. Man hört Schusswechsel, Explosionen, Straßenzüge werden aufgerissen nach allem, was wir wissen. Ein Krankenhaus wird belagert. Da waren eben zum Teil hunderte Menschen eingeschlossen. Es gab Festnahmen. Wir haben Bilder von großer Zerstörung gesehen, ehrlich gesagt, aber auch eben von Sprengkörpern, die explodiert sind. Gestern hat das Ganze begonnen. Insgesamt gibt es schon 10 Tote, 35 Verletzte mindestens. Nach palästinensischen Angaben sind das bewaffnete Kämpfer, aber auch Zivilisten.
Ich habe es gesagt, es gilt ja gerade eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Es sollen weitere israelische Geiseln befreit werden in Kürze. Gefährdet jetzt dieses Vorgehen der israelischen Armee im Westjordanland eigentlich auch den Gaza-Deal?
Nicht automatisch. Das sind zwei unterschiedliche Fronten. Die Menschen im Gazastreifen, die haben nach über 15 Monaten Krieg dort eine flächendeckende Zerstörung, vielen Toten, Zehntausenden Verletzten, der schweren humanitären Krise dort doch andere Sorgen. Also ob aus der Waffenruhe in Gaza jetzt ein dauerhafter Waffenstillstand wird, das ist die offene Frage. Das wird sich zeigen jetzt in den nächsten Wochen. Da wird ja verhandelt. Und da gibt es eben andere Fragen, die da wichtig sind. Zum Beispiel, ist eine Zukunft des Gazastreifens ohne die Terrororganisation Hamas denkbar überhaupt? Denn die ist noch da. Die zeigt auch immer wieder, dass sie noch stark ist zum Teil und auch zum Teil noch die Kontrolle hat. Werden die Geiseln freigelassen? Auch eine wichtige Frage. Und wollen die rechtsextremen Kräfte in der israelischen Regierung den Krieg überhaupt beenden? Daran darf man auch Zweifel haben, denn die haben ganz andere Pläne. Die sprechen offen von neuen jüdischen Siedlungen im Gazastreifen und von der Vertreibung von Palästinensern. Also man muss Zweifel haben, dass die Waffenruhe dort zu einem dauerhaften Zustand wird. Aber das hängt nicht unbedingt mit dem zusammen, was gerade im Westjordanland passiert.
Schauen wir auch noch mal aufs Westjordanland. Das ist bei uns jetzt zuletzt vielleicht etwas aus dem Blick geraten. Donald Trump hat als eine der ersten Maßnahmen ein Dekret zurückgenommen, das wiederum US-Sanktionen von Israelis vorsah, die Gewalt gegen Palästinenser ausüben. Das betrifft auch den weiteren Siedlungsbau. Also welche Folgen wird jetzt diese Rücknahme des Dekrets wohl haben?
Na, das ist erstmal ein Signal an diese radikalen, gewaltbereiten Siedler, dass sie keine Konsequenzen fürchten müssen. Die Lage im Westjordanland ist ja schon angespannt seit dem 7. Oktober. Wir haben dort 29 israelische Tote seitdem zu beklagen und rund 850 Palästinenserinnen und Palästinenser. Auch da bewaffnete Kämpfer, aber auch viele Frauen und Minderjährige. Und es gibt eben diese Akte von Siedlergewalt. Die sind dort auf dem Vormarsch, die terrorisieren dort, so muss man es wohl sagen, Teile der palästinensischen Bevölkerung. Das Nothilfebüro der Vereinten Nationen hat seit dem 7. Oktober rund 1500 Fälle von solcher Siedlergewalt dokumentiert. Da werden Ortschaften überfallen, Häuser werden angezündet, Autos in Brand gesteckt. Es gibt Verletzte, Menschen werden von ihrem Land vertrieben, Bauern an der Ernte gehindert und so weiter. Und das alles bleibt nun eben ohne Konsequenzen durch die USA. Die israelischen Behörden, das muss man auch dazu sagen, die verfolgen diese Gewaltakte meist ohnehin nicht. Und deswegen wird das weitergehen. Und das verschärft dann natürlich die ohnehin angespannte Lage im Westjordanland.
Das war live aus Tel Aviv, unser Israel-Korrespondent Jan-Christoph Kitzler. Herzlichen Dank. Hand aufs Herz. Wer liest nicht gerne mal Promi-Klatsch und Tratsch? Doch in manchen Fällen gehen Yellow Press Reporter Boulevardblätter einfach zu weit. Mutmaßlich illegale Abhörmethoden werden Blättern des Medienunternehmers Rupert Murdoch vorgeworfen in mehr als 1000 Fällen. Mit einer öffentlichen Entschuldigung und der Zahlung einer Entschädigung ist jetzt eine Klage des britischen Prinzen Harry beigelegt worden. Harrys Anwalt teilte mit, er habe eine vollumfängliche und unmissverständliche Entschuldigung erhalten. Und das ist besonders, denn es war das erste Mal, dass der Konzern ein Fehlverhalten bei der Zeitung Sun eingeräumt hat. Gabi Biesinger dazu aus London.
Prinz Harry has settled his case with NGN newspapers.
Überraschung heute vor dem High Court in London, dass Prinz Harry sich mit dem Medienkonzern News Group Newspapers von Rupert Murdoch auf einen Vergleich einigen könnte, war schon gemunkelt worden. Aber eigentlich hatte der Prinz immer betont, er wolle seinen Tag im Gerichtssaal, damit öffentlich werde, wie der Murdoch-Konzern, in diesem Fall das Boulevardblatt The Sun, ihn mit kriminellen Methoden ausgeforscht habe. Im Februar hätte Harry aussagen sollen. Stattdessen wurde das Verfahren abgebogen, indem der Anwalt von NGN vor Gericht eine Erklärung verlas.
NGN entschuldigt sich umfassend und eindeutig beim Herzog von Sussex für die schwerwiegenden Eingriffe in sein Privatleben durch The Sun, darunter auch Vorfälle rechtswidriger Aktivitäten von Privatdetektiven, die für The Sun arbeiteten.
Damit gestand NGN erstmals ein, dass die Sun Privatdetektive beschäftigte. Doch dass man im Konzern von deren rechtswidrigen Aktivitäten gewusst habe, wird nicht zugegeben. Abgestritten wird auch, dass die Sun Harrys Telefon abgehört hätte. Um Verzeihung bittet NGN in der Erklärung, dagegen für das illegale Abhören von Telefonen durch die inzwischen eingestellte Zeitung News of the World. Und für die Auswirkungen der umfassenden Berichterstattung über das Privatleben von Prinzessin Diana, Harrys verstorbener Mutter.
Wir erkennen das dem Herzog entstandene Leid an und haben uns bereit erklärt, ihm erheblichen Schadenersatz zu zahlen.
In britischen Medien ist von einer achtstelligen Summe die Rede, also einem zweistelligen Millionenbetrag. Harrys Anwalt David Sherborne bezeichnete die Entschuldigung des Verlags als monumentalen Sieg für seinen Mandanten.
In a monumental victory today,
News UK haben zugegeben, dass Rupert Murdochs Sun, die Flaggschiff-Zeitung seines Medienimperiums, tatsächlich in illegale Praktiken verwickelt war.
In illegal practices.
Er sagte, die Sun sei als kriminelles Unternehmen geführt worden und forderte im Auftrag von Prinz Harry nun Ermittlungen durch die Polizei und das Parlament gegen den Konzern. Auch Jenny Bond, die in der fraglichen Zeit als Königshausreporterin für die BBC tätig war und sich an die Berichterstattung gut erinnert, erklärte, aus ihrer Sicht gehe Harry als Sieger aus dem Verfahren hervor.
I think it's a huge victory for Harry.
Es ist bewundernswert, dass Harry für die Königsfamilie so lange standhaft geblieben ist und sich das nicht gefallen lassen wollte. Harry hatte stets betont, er wolle seine Klage auch für die vielen Betroffenen fortsetzen, die sich einen Prozess nicht leisten konnten. Doch letzten Endes habe nun Harry mit seiner außergerichtlichen Einigung nicht das erreicht, was er wollte, meint der Medienanwalt Matthew Gill.
What's interesting though is that they don't admit.
Interessant ist ja vor allem, was sie nicht zugegeben haben, nämlich dass auch die Sun Telefone abgehört hat. Das wollte Harry öffentlich feststellen lassen, aber das hat er in dieser Erklärung von NGN nicht bekommen. Warum Harry nun trotzdem auf den Vergleich eingegangen ist, dürfte finanzielle Gründe haben. In Großbritannien müssen Kläger selbst im Fall eines Sieges vor Gericht die Prozesskosten übernehmen, sollte ihnen eine geringere Summe zugesprochen werden, als zuvor im Rahmen eines Vergleichs angeboten wurde. Und so konnte Rupert Murdoch mit enorm viel Geld selbst den hartnäckigen Prinzen von seiner Klage abbringen.
Prinz Harry hat also den Vergleich akzeptiert. Das waren Informationen von Gabi Biesinger. Und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.